Ein bisschen runterziehen, die ganze Musik hier. Und da sind wir wieder am Start. Hallo und Glück auf, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Gendern haben wir ja letzte Woche schon gesagt, machen wir nicht. Da war was. Oh, du warst gar nicht drauf. Jetzt.
Da war was.
Ja, da war was. Und da war was, genau. Nico. Hallo, hallo und Glück auf. Nico, du bist auch wieder da.
Ja, Glück auf.
Ich dachte, ich mache so ein bisschen Gequatsche, bis die Musik ausfadet. So, jetzt ist er raus. Hallo Nico.
Hi.
Na, wie hast du die Woche überstanden? Wie war dein erster Eindruck von deinem ersten Schalke-Podcast?
Ja, also viele, viele Dinge, die neu waren, sag ich mal. Ne? Also ganz viel... Was man vorher im Kopf hat, was man noch irgendwie sagen möchte.
Im Nachgang dann, ne?
Nachgang, so, ach, scheiße. Oder ja. Was man irgendwie anders gesagt hätte, aber man kennt es ja, ne?
Ja. Heute hattest du viel Zeit, dich vorzubereiten. Du hast wieder mal einen großartigen Weg hinter dir mit dem Zug. Mhm. Passt alles gerade, ne? Super, ne?
Ja, ich weiß auch nicht. Man würde ja fast behaupten, die Bahn, die... Mach das absichtlich.
Ja. Hörst du im Hintergrund absichtlich auch bei uns? Wir sitzen natürlich wieder in Mahl im Medienhaus Bauer in unserem, ich sag mal, Podcast-Raum. Aber trotz alledem, ab und zu wird man Bohrgeräusche hören, vielleicht auch ein Hämmern. Ja, hier der große Umbau über uns in der Etage. Ja, der könnte etwas stören. Aber davon lassen wir uns hier überhaupt nicht abbringen. Wie fangen wir an? Wollen wir noch ein bisschen rumplänkeln oder dieses großartige Geschehen einsteigen? Wir hatten ja uns vorgenommen, wir werden immer in drei Blöcken berichten. Einmal das, was war, dann die Gegenwart und die Zukunft. Die Zukunft heißt natürlich dann auch nächster Spieltag am Samstag in Hamburg gegen St. Pauli. Darf man das sagen, wenn man gegen St. Pauli spielt, dass man in Hamburg spielt? Oder sagt man da, man spielt auf St. Pauli?
Auf dem Kiez. Vielleicht. Weiß ich nicht. Also ich hätte auch fast Hamburg gesagt. Ich habe mir aber St. Pauli aufgeschrieben tatsächlich.
Aufgeschrieben?
Ja, ich mache mir ab und zu mal so ein paar Notizen. Und dann.
Ich rufe dann einfach unsere Seite auf und gucke, wo ist der nächste Spieltag? Wo findet der nächste Spieltag statt? Nein, wenn du da jeden Tag drin bist, weißt du das unweigerlich, ja. Weil ja ständig davon gesprochen wird. Die große Überlegung, die ich habe, ich würde auch gerne zum Spiel fahren, was normalerweise nicht meine Aufgabe ist, weil ich nicht vor Ort bin, sondern quasi das Ganze von außen koordiniere. Aber dieses Mal hatte ich doch die große Lust, jetzt verbinden wir das nicht mit St. Pauli, aber ich hatte schon großes Interesse, nach Hamburg zu fahren, mir das Spiel anzuschauen, das dann auch noch ein bisschen privat zu verknüpfen. Aber ich habe gehört, ich weiß gar nicht, ich habe das nicht recherchiert, also nicht auf den Finger hauen, es soll wohl Reeperbahnfest sein. Da ist wohl dann immer ordentlich was los.
Boah, da bin ich raus. Also ja. Weiß ich auch nicht genau.
Ich könnte jetzt mal recherchieren, aber ich habe gehört, einer hat sich beschwert, man hört das Klickern.
Ach, wirklich?
Ja, also du könntest jetzt was erzählen und ich könnte meinen Ton runterdrehen, dann würde man meinen Klickern nicht hören. Aber
ja, ich kann dir zum Beispiel den Grund erzählen, warum ich dieses Wochenende auch nicht nach Hamburg fahren werde.
Ja.
Und zwar ganz einfach Hochzeit. Und
du heiratest?
Nee, ich selber nicht, sondern der Partneronkel meiner Freundin, der hat nochmal jemanden gefunden und dann wird er geheiratet.
Du hast immer was, ne? Letztes Mal war es Geburtstag.
Ja. Jetzt ist es Hochzeit. Ja, man ist halt, man steckt halt nicht immer so drin, ne? Also gerade wenn man noch irgendwie, sag ich mal, mit seiner Freundin irgendwie den, weiß ich nicht, wie viel einen Termin hat, dann, ne? Man muss es ja irgendwie vereinbaren.
Ich hab's gefunden. Du hast den Cliffhanger gut überspielt. Tatsächlich. Heute geht's los. 20. September bis 23. September, Samstag. Das Reeperbahn-Festival.
Was passiert denn da?
Ja, das sind viele Acts, die da auftreten. Also denk mal, da ist ordentlich Halligalli, viel Musik, also ein Musikfestival.
Lokale Künstler oder?
Ja, frag mich doch nicht. Ich kann jetzt auch mal auch nach dem Programm gucken.
Bin halt neugierig.
Ich hätte jetzt fast gesagt, die Village People kommen, aber da habe ich mich verlesen. Nur notwendige Cookies akzeptieren. So, jetzt, Ich gehe mal davon aus, weil bis jetzt kenne ich keinen. No. Game 3, Singleplayer, Minecraft Area ist. Ach so, das sind die Areas. Nein, 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 das sind doch nicht die Areas. Ich weiß es nicht. Leute, wenn ihr euch für das Reeperbahn-Festival interessiert, googelt das einfach mal raus. Dafür sind wir heute doch gar nicht da. Wofür wir auch da sind, ich habe Fragen bekommen, die wir im Laufe des Podcasts auch mal ansprechen werden. Die werde ich dann vorlesen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber die Fragen halten sich noch in Grenzen. Was mir natürlich noch sehr nahegelegt wurde, ihr könnt natürlich reagieren. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik habt, wenn ihr uns auch loben wollt oder wollt mal dabei sein, auch das geht, hatten wir ja letzte Woche auch. Da hatten wir ja den Paolo.
Genau.
Paolo, der in Ulm war. Und wir können gerne dann kurz telefonieren und dann können wir ein Gespräch aufzeichnen. Ihr habt vielleicht sogar ein tolles Mikrofon zu Hause, dann geht das auch. Dann kann man das auch machen. Ja, also Fragen gerne an uns schicken. Wir haben immer noch keine offizielle Podcast-E-Mail-Adresse. Darum ist es immer noch meine E-Mail-Adresse, die ich nutze für allen redaktionellen Kram, der bei uns passiert. Die blenden wir dann sowieso in den Shownotes ein. Aber ich kann sie auch nochmal sagen, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas anderes, gerne an René mit einem E, bitte. Punkt. Ja, es gibt auch, du schüttelst den Kopf, es gibt auch René mit zwei Es, das ist die weibliche Variante.
Genau,
die genau.
René.
Also du findest mich sehr weiblich, ne?
Nee, ist amerikanisch angehaucht, glaube ich, ne?
Französisch, oder?
Ja, ich weiß nicht, ich kenne das nur aus irgendwelchen...
Ja, René Selweger, glaube ich,
fällt mir jetzt
so ein. Ja. Also René.Preuß mit Doppel-S, Paula Richard Emil Ulrich, Doppel-Siegfried, at Rumble. Das ist, das ist quasi die große... Der große Zusammenschluss von allen Häusern, Rubens, Medienhausbauern, Lensing und rumble.de, da könnt ihr gerne mir eine E-Mail schreiben. So, jetzt aber genug, schon 7 Minuten rumgequatscht, wir steigen ein mit dem FC Schalke 04 und steigen ein mit diesem großartigen 4:3 Erfolg gegen den ersten FC Magdeburg. Und dieser Erfolg, der fing ziemlich jämmerlich an. Nico, ja. wie hast du so die erste halbe Stunde, die ersten 35 Minuten erlebt?
Also zunächst muss man sagen, die ersten 3 Minuten, die habe ich überhaupt nicht gut gesehen.
Und die ersten, ja Moment, ich glaube, das Spiel ging los, da war es noch okay, da konnte man noch was sehen, da war Schalke auch griffig in genau, ein paar Minuten?
In den ersten 3 Minuten. Ja. Da wirkt es auch so, als würde man den Druck, der vor dem Spiel ja irgendwie auch auf dem Kessel war, ganz gut umwandeln können würde. Und ja, dann auf einmal ganz viel Rauch, ganz viel Nebel. Das Spiel muss unterbrochen werden. Ja, das geht so in etwa 3, 4, 5 Minuten. Und auf einmal löst sich der Nebel auf und damit auch gefühlt der Mut, wenn man so will. Und auf einmal steht man da ohne Konzept und ja, lässt komplett den Rhythmus vermissen, ja, der vorher irgendwie da zu sein schien.
Also, das ist mir ja noch gar nicht in den Sinn gekommen. Wir werden jetzt natürlich darüber sprechen, oder wir sollten vielleicht mal darüber sprechen, welche Gründe es haben könnte, warum Schalke in den ersten 35 Minuten überhaupt nicht stattgefunden hat, warum die sich auseinandernehmen lassen von Magdeburg, waren völlig von der Rolle. Ey, lag das vielleicht an der Pyro? Vielleicht hatten die irgendwas reingemischt, dass das nur für Schalker, der Dampf löste sich dann irgendwann auf, die atmen das ein und waren erstmal benebelt? Hey Leute, hatte schon mal einer diese Idee?
Wahrscheinlich nicht. Ehrlicherweise, es klang oder es wirkte so, als hätte man da einen Stecker gezogen nach diesem Nebel. Ne? Natürlich, man sieht nichts, man hört die Fans und vielleicht wird einem dann die Größe des Spiels oder die Wichtigkeit auch bewusst und man kommt ins Grübeln und ja, in den, ich sag mal so, der Druck, der wirkte irgendwie spürbar.
Ja, aber jetzt die Frage, also ich habe immer nur 2 Möglichkeiten gehört am Samstag. Die spielen gegen den Trainer, was ich mir überhaupt, also wirklich nicht vorstellen kann. Warum? Warum sollte man das tun? Oder die haben einfach, und das war jetzt auch meine Theorie, die hatten einfach Die sind, gehen voll motiviert rein, so wie in jedes Spiel. Und auf einmal geht das los und dann gibt es eine Situation, die die unterschätzen, überfordern, was weiß ich. Und schon sind die mutlos und kraftlos und haben Angst. Die haben einfach Angst. Die hatten Angst.
Genau das ist es. Also das hat man sehr gut auch schon in den 10 Minuten danach erkannt. Das Spiel wurde wieder angepfiffen und Magdeburg kontrollierte eigentlich die ganze Partie, ne? Also zumindest erstmal ab dann. Und das 0:1 von Silas Knacker, das hat sich dann ja auch angebahnt. Ne? Also
ja, leider eine sehr unglückliche Figur hat da Tobi Mohr gemacht. Der hat das Ganze ja irgendwie eingeleitet.
Zusammen mit Kaminski.
Ja, Kaminski hat den Ball rausgeköpft.
So. Genau, und die kriegen den Ball dann nicht weggeklärt.
Ja, also er hat zu schlecht rausgeköpft und Tobi Mohr hat den dann, wollte den noch wegballern, aber ist irgendwie abgerutscht, ne?
Genau.
Nicht getroffen.
Und ja, links, 16 Meter vom Tor, halb links steht dann eben dieser Silas Knacker. Schuss mit links, flach, hart und links in die Ecke, 0:1.
Ja, krass, ne? Also wenn wir das jetzt nochmal so, wie siehst du das Spiel, wenn wir jetzt darüber reden, machst du sofort irgendwie Notizen oder bleibt sowas dann auch gespeichert?
Es kommt drauf an. Also diesmal war es so, ich habe mir das Spiel erstmal angeguckt, habe das erstmal wirken lassen und ich schreibe mir danach so meine ersten Eindrücke auf, dass das hängen bleibt und hole mir dann noch so ein bisschen, sag ich mal, Knowledge von anderen Leuten. Ja, und also auch andere Ansichten lese ich mir durch, gucke mir das an und denke mir so, wie deckt sich das denn mit dem, was ich mitbekommen habe?
Ja, also normalerweise ist es ja so, ich hatte es ja schon mal erklärt, ich schaue das Spiel irgendwie anders, weil ich direkt die Highlights auch schon rausschneide, spul vor, zurück und gucke mir das dann bestimmte Szenen an und vermisse dann quasi oder verpasse quasi das Drumherum, was da so passiert, wie einzelne Spieler agieren und wie die sich verhalten. Gegen Magdeburg konnte ich in den ersten 5 Minuten gar nichts. Ich war wirklich auch selbst irgendwie geschockt und gelähmt und habe nur gedacht, meine Güte, was geht denn da bitte in den Köpfen der Spieler vor? Ja, dann brauchen wir uns auch gar nicht weiter unterhalten. Das 2:0 folgte dann auch, war auch abzuwarten, abzusehen, dass die wieder dieser Knacker.
Genau, Silas Knacker.
Ja.
Vorlage durch den Ex-Schalker Jason Checker.
Ja, 3 Schalker waren auf dem Platz, ne?
Also
in Magdeburg.
Genau.
Und die waren nicht schlecht.
Das Tor von Knacker, das zweite, ist auch quasi ein, ja, fast schon von der Position her so ein Abklatsch, ne? Vom 0:1. Und da habe ich mich auch gefragt, schon beim ersten, sieht Marius Müller den Ball überhaupt? Weil, ich weiß nicht.
Wie viele Leute standen da? 5, glaube ich, ne? 5 standen vor ihm? Nee, es war beim 1:0.
Genau.
Aber es war ja, das 2:0 war ja eigentlich ein Abbild von dem 1:0.
Ja, genau. Also es standen auf jeden Fall genug Leute da, die hätten eingreifen
können. Ja, also Marius Müller hatte wahrscheinlich die wenigste Schuld an dem Ding. Ja. Ihr könnt wahrscheinlich gar nicht sehen, wo, wann der da schießt.
Das war auch mein Eindruck. Ne? Und wie du auch gerade schon erwähnt hast, ne, das Spiel total unruhig. Man kriegt in den ersten 35 Minuten sehr wenig gebacken und kommt auch kaum in die gegnerische Hälfte rein, ohne den Ball wieder herzugeben und wird von Magdeburg sehr beherrscht. Ne?
Ja. Dann, was passiert dann?
Dann, naja, eigentlich, nachdem dann noch ein paar Chancen wie am Fließband eigentlich kamen, zum Beispiel von dem starken Linksverteidiger Leon Belbel oder auch Barış Atik, wo Marius Müller dann derjenige ist, der uns dann noch im Spiel hält, beziehungsweise das nicht noch höher ausfallen lässt, dann merkt man auch die Stimmung.
Ne? Kippte.
Und die Stimmung kippte und es, ja, die Fans fingen berechtigterweise irgendwie auch an zu pfeifen.
Aber das ist dann tatsächlich schon ungewöhnlich gewesen, ne? Weil es war ja jetzt sehr, sehr lange immer nur Unterstützung, egal was die Jungs da auf dem Platz gemacht haben.
Genau.
Die Kurve stand hinter der Mannschaft. Das war, glaube ich, ein gutes Gespür von den Fans, weil ich glaube, wenn die nicht gepfiffen hätten, vielleicht wären sie gar nicht aufgewacht.
So ist es. Also ich glaube auch, dass da sehr viel Zufall dann noch mit reinspielt. Ne? In einer 36. Minute zum Beispiel haben wir direkt eine Doppelchance wie aus dem Nichts. Mhm. Ne? Wir haben einen Kopfball durch Marcin Kaminski, der vom starken Reimann, der wie ein fünfter Verteidiger quasi hinter der Viererkette aufbaut, pariert wird. Und auch den Distanzschuss vom starken und ackernden Tempelmann, ne, der läuft ja viel.
Nee, Seguin war es. Also nach die Doppelchance meinst du? Erst Kaminski und dann Seguin.
Echt?
Ja, definitiv. Bin ich mir sehr sicher.
Genau, wenig
später. Aber Tempelmann hat auch, ich glaube, die Szene, können wir ja gleich mal gucken, ob wir die finden. Aber ich glaube, aha, du meinst jetzt tatsächlich
Paul Seguin.
Mhm. Ja.
Ja, mag sein. Also Tempelmann war so viel unterwegs.
Muss man Tempelmann, ja, über den sprechen wir gleich.
Ja,
den, super. Den hatten wir gestern auch zum Interview. Immer wieder überraschend, wie klein der ist. Da vor dir steht, echt? Ja, das ist so ein kompakt austrainierter Körper, aber halt relativ klein. Dann sein langes Haar und sein Stirnband und so was. Mhm. Ja, nee, also lass uns über den gleich sprechen, weil es wird ja auch sehr interessant, was den kommenden Spieltag betrifft. Aber da kommen wir gleich drauf. Sind wir immer noch beim Spiel? Wir wollen ja auch das Positive irgendwann mal rausarbeiten. Und
ja, das würde jetzt zum Beispiel kommen.
Genau.
Ne? Denn ich habe ja gerade gesagt, 36. Minute hatten wir die Doppelchance. In der 38. dann was das Spiel dann schon verändert, würde ich sagen. Und zwar wird Tobias Mohr ausgewechselt.
Ja.
Für ihn kommt Yusuf Kabadayi. Und ja, Mohr unterpfiffen. Leider auch. Wie ich finde, weil ich es immer schwierig finde, wenn es gegen das Individuum geht. Ne? Klar hat der, sag ich mal, jetzt kein Feuerwerk abgefackelt. Mhm. Aber dennoch, ja, alles ein bisschen schade. Ne? Er ist jetzt nicht als der große Heilsbringer geholt worden.
Ja, aber nochmal, ich muss immer wieder eine Lanze für Tobi Mohr brechen. Ich sehe den auf dem Platz, wenn er trainiert, da ist er immer für mich voll engagiert und da passt auch einiges. Und er hat ja auch in Testspielen schon gezeigt, dass er es kann. Er hat ja gezeigt, durch den Wechsel von links auf rechts, dass er sogar das Tor machen konnte. Also manchmal, glaube ich, verzweifelt er an seiner eigenen Fähigkeit. Also das ist nicht negativ gemeint. Ich glaube einfach, der will mit aller Kraft das zeigen, was er zum Beispiel in Heidenheim gezeigt hat, weil da war er wirklich gut. Mhm. Und er weiß, also ich weiß, dass er es kann und er wahrscheinlich auch. Und er, eine Aktion, die nicht glückt und schon fällt der zusammen. Und das hat mir wirklich leid getan für ihn. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt erstmal war. Ich habe dann überlegt, warum ist das so? Dann habe ich auch gesehen, wenn ich ihn auf dem Trainingsplatz sehe, er ist gut gelaunt eigentlich. Also er ist jetzt nicht, dass er da wie ein Häufchen Elend rumläuft. Dann habe ich gesehen, Social Media, seine Freundin, schwanger, Frau, weiß gar nicht, ob die verheiratet sind. Also schon ordentliches Bäuchlein, vielleicht beschäftigt das ja auch. Ne? Hat er eine unruhige Nacht gehabt, vielleicht gab es irgendwie Probleme. Das weiß man alles nicht. Und ich glaube, sowas kannst du nicht, auch wenn du Fußballprofi bist, wenn du dann auf dem Platz stehst und dann gelingt dir eine Situation nicht, da kannst du noch so heiß und willig sein, dieses Spiel zu bestreiten. Mhm. Ich glaube, dann kann das ganz schnell, ist ja bei uns auch.
Ja, und selbst wenn du jetzt, sag ich mal, keinen schlechten Tag hast, Fehler passieren dir einfach auch als Profi.
Absolut. Also bei ihm war es dann aber in dieser Halbzeit definitiv zu viel.
Fandest du denn die Pfiffe gegen den Einzelnen zu hart? Oder?
Ich möchte es gar nicht beurteilen, ob es tatsächlich, du meinst die Auswechslung von Tobi Mohr?
Ja, genau.
Ob da Pfiffe gekommen sind, dass sie Tobi Mohr ausgewechselt haben, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es muss dann andere Situation auf dem Platz gewesen sein. Mhm. Können wir nochmal gucken, müssen wir aber nicht. Für Tobi tut es mir leid, er kann nichts dafür. Er kann schon was dafür, hat halt keine gute Leistung gezeigt, dafür ist er ja auch Fußballprofi, aber ich hoffe, der kommt irgendwie wieder zurück. Ich glaube, das predige ich immer, weil ich den echt mag, den Junge, und ja, drücken wir einfach mal die Daumen. So, dann ging's los.
Dann ging es richtig los, ja. Und zwar der gute Yusuf Kabadayi, ja. Der hat ja wohl, also der Wechsel hat mal richtig gefruchtet, muss man ja sagen.
Ja.
Hat sich direkt gut eingebracht, eine Minute, nachdem er auf dem Platz war. Ja, zwei Minuten später, nachdem er eingewechselt worden ist, dann das 1:2 nach Ballverlust vom Ex-Bayern Jamie Lawrence. Seguin steckt den Ball durch und Polter schiebt den Ball aus etwa 11 Metern vorbei an Reimann. Ja, und die Fans sind sofort wieder da.
Vorlage Paul Seguin.
So ist es.
Ja. Also weil der, ich sag's jetzt einfach nochmal, betone das mal, weil der immer so unscheinbar rüberkommt, ist er aber nicht. Aber ja, auch da kommen wir gleich noch zu. Mhm.
Ja, und das, also die Höhepunkte, die haben in dem Spiel eigentlich gar nicht abgerissen.
Ja, leider, der nächste Höhepunkt war dann wahrscheinlich eher der...
Kurz vor Pause, 43. Nächster Schock für Schalke, und zwar Marius Müller verletzt sich ohne Fremdeinwirkung nach dem langen Ball. Mhm. Wird in Tränen aufgelöst, ausgewechselt, und für ihn kommt Michi Langer, der dann ja auch später noch eine wichtige Rolle spielen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Kommen wir ja gleich zu. Die Höhepunkte werden wir jetzt nicht überfliegen, aber nee. Nichtsdestotrotz, erste Halbzeit hatte alles, was man, weiß ich nicht, also was man sich nicht wünscht und aber auch schon Ansätze von dem, was man sich wünscht. Ne? Wenn ich nur das Tor von Sebastian Polter sehe, weil dem gönne ich es auch. Das ist so ein Typ, der brennt auch auf dem Platz, der will unbedingt, und manchmal habe ich das Gefühl, bin irgendwie gelöster und auch beruhigter, wenn Simon Terodde auf dem Platz ist, weil ich weiß, was er kann und wie wichtig der ist. Aber ich bin auch genauso cool, wenn der Sebastian Polter auf dem Platz ist. Weil der will immer, und du hast ja auch gesehen, wenn er so ein Tor schießt, was aus dem rausbricht, das ist schon Wahnsinn. Und er wird ja wahrscheinlich auch jetzt gegen St. Pauli das nochmal zeigen dürfen, hoffen wir es. Okay.
Ich von aus.
Ja, lass uns nochmal über Marius Müller sprechen. Diagnose steht ja fest. Wurde gestern operiert.
So, ach, schon.
Ja. Ja, was heißt schon? Ich meine, das geht ja schnell. Ja. Von einem Spezialisten, man hat uns nicht verraten, wo und wer das genau macht, aber man hat uns beruhigt, es ist ein Spezialist, der sich genau mit solchen Verletzungen auskennt. Macht die Sache aber nicht besser, denn er wird mehrere Monate ausfallen, und es ist wirklich bei so einer Verletzung oder bei so einer OP nicht abzusehen, wann kommst du wieder. Die einen mutmaßen komplette Saison aus, das glaube ich nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber definitiv in dieser ersten Hinrunde wird Marius Müller nicht mehr wiederkommen. Dieses Jahr wird er nicht mehr wiederkommen.
Ja, das ist schwierig. Und da fragt man sich natürlich auch, wer geht ins Tor für den Guten?
Lass uns da vielleicht später drüber sprechen. Weil
auf jeden Fall.
Ich habe das auch, Lino Tempelmann haben wir auch gefragt. Mhm. Vielleicht können wir es ja in dem Zuge damit beantworten. Wir sprechen ja auch heute noch mit unserem Schalke-Experten Norbert Neubaum. Mhm. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf kurz zu sprechen. Also, erstmal war es Michi Langer, und der hat seine Sache beim 3-3 bin ich mir, aber da sind wir noch gar nicht.
So ist es.
So, dann aus erster Halbzeit rum, Cedric Brunner fängt sich noch eine gelbe Karte und ist ausgewechselt worden, weil er auch auf der rechten Seite keinen guten Tag hatte.
Nein.
Hatte dann noch Rückenprobleme. Also es ist jetzt nicht nur wegen seiner Leistung, er ist rausgegangen wegen seiner Leistung, wegen Rückenproblem und natürlich gelbe Karte, dann ist man ja leicht gefährdet. Ne?
Wird er eigentlich fraglich sein für das Spiel gegen Pauli?
Nein.
Nee,
der auf ist gar auf keinen Fall da. Also zumindest, was ich gestern gesehen habe beim Training, einzige fragliche Position von den Spielern, die jetzt am Wochenende dabei waren, ist Paul Seguin. Der ist leider gestern nach 35 Minuten runter. Man sagte uns aber, also gut, reine Vorsichtsmaßnahme, der wird wahrscheinlich heute wieder trainieren, aber man weiß ja nie. Ne? Nicht, dass man irgendwas, dass er aufreißt und naja, gut. So, zweite Halbzeit läuft. Genau. Deine Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, Schalke hat in den ersten Minuten auf jeden Fall mehr vom Spiel. Mhm. Und ja, ist aber eigentlich relativ wie, also am Anrennen wie vor einer Mauer. Denn Magdeburg steht ziemlich kompakt. Deswegen fällt der Ausgleich, das 2-2, auch erst ja, eine gute Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff. Und zwar ist es Lino Tempelmann, der links rausspielt auf dem Merkin, der mir super gut gefällt, seitdem er da ist. Also wirklich, starkes Debüt und jetzt, beziehungsweise einer der wenigen Lichtblicke, und jetzt gegen den FCM auch, ja, einfach stark. Und der kommt im 16er am Ball mit einer Direktabnahme rein ins Glück, muss man ja fast sagen. Ja, aber das Glück, das währte nicht lang.
Lass uns noch bei diesem 2:2 bleiben, ganz kurz. Ich möchte wieder einen kleinen Nebensatz einschieben, weil das heute noch wichtig ist. Ja. Hatte ich ja gerade schon angekündigt. Vorlage, hast du ja selber gesagt.
Lino
Tempelmann.
Ja.
Und gleich wird's verzwickt, ich sag's euch. Okay, weiter im Text. Du machst das gut. 3:2.
Dankeschön.
Magdeburg.
Genau, also direkt 5 Minuten später, 67. Minute, 3:2 von Krempicki. Wieder mal die Vorlage von Jason Checker, dem Ex-Schalker. Und ja, also da hat man sich auch gedacht, wie kann das denn sein? Ne? Erst muss man 2 Gegentore bekommen, damit das Team irgendwie aufwacht. Und jetzt haben wir uns wieder rangekämpft, direkt der nächste Rückschlag. Ja? Würde man meinen.
Würde man meinen. Dann kommt nämlich die 69. Minute, gehe ich mal von aus, wirst du jetzt schon sagen. Ja.
Richtig. Und damit auch der Ausgleich. Und zwar unser wunderbarer Freistoß- und Standardexperte Thomas Auerjahn.
Manchmal.
Ja. per Freistoß aus halbrechter Position über die Mauer gechippt, geschlänzt.
Ja, Wahnsinns Tor.
Wunderbar.
Ich glaube aber auch, dass der Torhüter nicht ganz unschuldig war. Also den hätte man, glaube ich, sehen können und auch. Aber egal, ich will mich gar nicht beschweren. Super Ding, Thomas Auerjahn, aber auch so ein Typ, ne? So Licht und Schatten. Manchmal haut er da Ecken rein, denkst du, was ist das? Oder Freistöße und dann direkt Chapeau. Ja, also hat dem Spiel gut getan. Ich bin hin und her gerissen, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre von Thomas Auerjahn, was wäre dann passiert? Aber da will ich gar nicht drüber nachdenken, aber ich glaube, es wäre dann schwieriger geworden für den FC Schalke, oder? Es
wäre sehr schwierig geworden. Also wirklich eine von vielen Szenen, wo man sich genau das denkt. Was wäre gewesen, wenn? Ne? Ebenso wie dann auch 7 Minuten später, in der 76. Minute. Und zwar der schon mit Gelb verwarnte Daniel Heber, reißt Polter als letzten Mann im Strafraum um. Ist glattrot und dann gibt es noch ein bisschen Geplänkel. In der 79. Minute ist es dann so, dass der Elfmeter ausgeführt wird. Sebastian Polter hat den Mut und verwandelt den Elfmeter halb hoch
in die rechte Ecke.
Zeigt starke Nerven, muss man ja auch sagen. Und also was da an Freude erstmal rauskam aus dem Jungen.
Meine Herren. Ja, ich mag den total.
Ja.
War aber auch, also das hat jeder gesagt, nein, bitte nicht er, weil man gibt ja so eine Regel, ne? Der Gefaulte selber schießen, das kann schief gehen. Und gerade so kurz vor Schluss, da weißt du ja eh, auf Schalke sagst du immer, ach, das geht schief. Du bist einfach so, das ist eine Grundnegativität, die ich eigentlich gar nicht haben möchte, aber ich erwische mich immer selbst dabei, wie ich halt immer sagen, oh nein, das wird nichts. Ja, aber
wir sitzen im gleichen Boot.
Ja, wir wurden aber eines Besseren belehrt.
Ja,
wirklich.
Ja. Denn ne, Magdeburg will den Punkt und kämpft. Also bis in die Nachspielzeit, wirklich insgesamt 15 Minuten Nachspielzeit gab es in dem gesamten Spiel.
Ach so, ich wollte gerade sagen, hä? Was hast du denn gesehen?
Ja, es scheint ja irgendwie auch zum guten Ton zu gehören mittlerweile.
Ja, ja, absolut. Gestern Champions League war ähnlich, glaube ich, auch 7 Minuten in der.
Ja, war auch eine Menge. Ja.
Also, hast du geguckt? Nur mal um so.
Ich habe mir tatsächlich die Gelben angeguckt gegen Paris.
Ja. Ja. Also, was sonst? Leipzig, ne? Hat ja auch noch
gespielt. Ja, eben. Also, wenn man da die Wahl hat.
Gucke ich Leipzig.
Ist das so?
Ja, ich bin Ossi. Ja, gut. Ja, das ist jetzt kein Statement von mir. Ich bin kein Leipzig-Fan. Ich habe früher selber nicht für Chemnitz gespielt, sondern für Karl-Marx-Stadt und Erzgebirge Aue. Also Wismut Aue.
Glück auf.
Als Kind, ja, Glück auf. Ich bin so ein richtiger Traditionsheini eigentlich.
Schön. Ja, da passt das mit Leipzig ja nicht so.
Ja, aber es ist halt, auch wenn es schwierige Zeiten sind, an ein Ossi bleibt man irgendwie auch immer so ein bisschen. Und ich möchte aber manchmal, wenn ich dafür Nachrichten höre, aber lass uns da nicht drüber sprechen.
Lieber nicht.
So, dann versuchen die Magdeburger Sachsen-Anhalter noch einen Elfmeter zu schinden in der Schlussphase. Ne? Ja. Da warst du gerade, glaube ich, stehen geblieben.
Genau, und 90 plus 7.
Dann. die letzte Ecke.
Ja. Reingebracht und Hugonet, Hugonet, Hugo, ne? Hugonet, sage ich jetzt einfach mal nach Gusto, per Kopf, schraubt sich am allerhöchsten und ja, Michi Langer zeigt, was er in seinem Alter den Schalkern noch wert sein kann.
38.
38. Ne? Wir sprechen natürlich von Profisportlern, da ist ja. 38 natürlich schon.
Ist ein, für einen Torhüter schon ein gewisses Alter. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, das Tor, was er sich gefangen hat, ob er da hätte vielleicht, wenn er ein bisschen spritziger gewesen wäre, ob er da rangekommen wäre, aber den dann auch ähnlicher Art und Weise rausgefischt hätte, wie das letzte
2 Ding. 2:3.
Ja. Mhm. Da war ich mir unsicher. Ich habe es mir aber auch nicht nochmal angeguckt. Mhm. Weil manchmal soll man einfach diese Dinge so lassen, wie sie sind. Und ein 4:3, das war das Spektakel, was Schalke gebraucht hat, meiner Meinung nach. Das war das Aha-Erlebnis, was, oder wolltest du noch was sagen? Trainer Thomas Reis gefordert hat. Und daran wird er sich jetzt messen lassen müssen. Also er hat ja gesagt, es muss einfach mal ein Knoten platzen. Und der ist definitiv geplatzt. Und das ist ein großartiges Aha-Erlebnis. Und immerhin hast du gegen Magdeburg gespielt, die noch kein Spiel verloren haben.
Richtig.
Und jetzt kommt der nächste Gegner. St. Pauli hat auch noch kein Spiel verloren.
Genau so ist
es. Also machst du da weiter, wo du aufgehört hast. Aber ja, nicht wieder so ein Spektakel. Ja. So.
Ist irgendwie schwierig einzuordnen, finde ich, diesen 4:3-Erfolg, denn wir haben genau das, was wir wissen. Wir wissen, unser Angriff, der ist eigentlich grundsolide und die Defensive, die braucht noch ein bisschen Arbeit.
Ja, es wird ja sowieso schwierig, wenn wir jetzt das Kapitel Magdeburg abschließen und in die Gegenwart hüpfen. Oder wolltest du noch was sagen?
Ja, das Einzige, was ich noch habe, nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt 4:3 war, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das Souveränste war, nichtsdestotrotz wichtige 3 Punkte und endlich mal auch das Glück auf der eigenen Seite.
Absolut. Okay, Thema durch.
Thema durch.
So, schauen wir mal in die Gegenwart. 2x Training durften wir mitschauen und hat sich nicht viel getan auf dem Platz. Terodde war noch nicht da, hat nur Laufeinheiten gemacht. Karaman hat Laufeinheiten gemacht. Lasme hat Laufeinheiten gemacht. Danny Latz habe ich gar nicht gesehen. Gestern Wackelkandidat, das können wir jetzt eigentlich gleich schon mit dem Thema verknüpfen, Paul Seguin. Der ist ein bisschen früher, hatte ich gerade schon gesagt, ne?
Ja.
Der ist früher vom Platz gegangen, reine Vorsichtsmaßnahme. Jetzt wird es ja interessant, finde ich. Ron Schallenberg kommt zurück.
Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, so. Tatsächlich.
Diese Konstellation im Spiel Schallenberg, Seguin, Tempelmann gab es noch gar nicht.
Richtig. Na,
also in keinem Spiel haben die mal irgendwie, geht ja auch glaube ich gar nicht. Ich meine doch, du könntest den Schallenberg auch in die Innenverteidigung packen. Ich glaube, der ist auch hat zwar auch schon auf der Innenverteidigung gespielt. Lege ich mir jetzt nicht fest, aber glaube ich schon. So, was macht Trainer Thomas Reis jetzt? Was glaubst du?
Also schwierig. Ich denke, das ist gar nicht leicht. Also Schallenberg ist ja, sag ich mal, jemand, der wahrscheinlich auch zum Führungsspieler nach und nach aufgebaut werden soll. Nichtsdestotrotz, ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen mit den dreien und ich würde es auch jetzt gar nicht so schlimm finden, wenn man Schallenberg vielleicht erstmal draußen lässt und dann einfach mal schaut, wie das passiert, denn Schallenberg ist jemand, der natürlich die Defensive ein bisschen zusammenhalten kann, in der Theorie. Auf der anderen Seite ist es so, dass die letzten Spiele von Pauli natürlich ein wenig, ich sag mal so, Tordifferenz 11-2 in den letzten 5 Spielen.
Okay.
Ne?
Okay.
Seit 7 Heimspielen ungeschlagen.
Also meinst du,
meiste Spiele zu Null in Liga 2?
Bleibt erstmal so, wie es ist. Okay, diese Frage habe ich natürlich auch Lino Tempelmann gestellt. Mal gucken, was er dazu sagt und das spiele ich euch mal ganz kurz ein.
Die Frage, glaube ich, gilt eher dem Trainer, weniger mir, aber ja, wir Spieler können einfach nur mit Leistung auf dem Platz zeigen, dass wir spielen wollen, dass wir irgendwo eine Daseinsberechtigung haben. Klar, er war jetzt rot gesperrt und er kommt jetzt zurück, aber ja, gegen Pauli wird dann auch wieder ein anderes Spiel werden. Wie der Trainer dann aufstellt, sowohl von der Formation als auch dann vom Personal, wird man sehen, aber da mache ich mir jetzt Anfang der Woche noch keine Gedanken drüber.
So, er macht sich noch keine Gedanken darüber, glaube ich ihm nicht. Das wird jetzt natürlich, werden sie sich damit beschäftigen. Und ich habe dann noch eine großartige Idee. Wer könnte diese Frage nicht besser beantworten als unser Schalke-Experte Norbert Neubaum? Den würde ich nämlich jetzt gerne, den habe ich angerufen. Der ist quasi bereit für seine Einschätzung. Und ja, da hören wir mal kurz rein, was unser Norbert zu der Situation zu sagen hat. Am Telefon heute unser Schalke-Experte Norbert Neubaum nach Gelsenkirchen. Ein herzliches Glück auf. Hallo Norbert.
Hallo und Glück auf, René.
Norbert, Samstag, St. Pauli. Jetzt haben wir eine ganz besondere Situation, die es so noch nie gab in dieser Saison. Roland Schallenberg kommt zurück nach seiner Rotsperre. Lino Tempelmann hat gegen Magdeburg meiner Meinung nach sein bestes Spiel gemacht. Und Paul Seguin, ja okay, auch er eigentlich eine Stammkraft. Jetzt kommt Ron Schallenberg zurück, Norbert. Was glaubst du denn, wie wird Thomas Reis aus dieser verzwickten Situation eine Lösung finden?
Ja, in der Tat, schwierige Geschichte, schwierige Frage, die ich dir natürlich wir haben jetzt gerade Mittwochmorgen, die ich dir jetzt auch noch nicht so beantworten kann. Es wird sicherlich Thema werden in der Pressekonferenz am Donnerstag, aber du hast es ja im Grunde schon aufgezählt. Du hast jetzt gegen Magdeburg eine Mittelfeldformation gehabt, die zumindest in der zweiten Halbzeit, in den letzten 50 Spielminuten funktioniert hat, mit Seguin, Tempelmann und dann offensive Uri Traogo. Und jetzt, was machst du mit dem ja eigentlich gesetzten Ron Schallenberg, der ja, das wollen wir nicht vergessen, zuletzt mitgespielt hatte gegen Kiel. Und da lief es ja überhaupt nicht, auch schon mit Schallenberg nicht. Dass er die rote Karte gesehen hat, war ja auch dem Umstand geschuldet, dass er in der Situation einfach zu spät kam. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Thomas Reis sagt, ich bin ja froh, dass wir jetzt gegen Magdeburg diesen Brustlöser hatten, von dem man sich ja erhofft, dass es das Spiel gegen Magdeburg war. Und jetzt lasse ich die Jungs einfach erstmal so spielen, wie sie auch gegen Magdeburg gespielt haben. Vielleicht Ausnahme rechte Seite offensiv, da wird sich sicherlich was tun. Aber ich sehe die Rückkehr von Schallenberg in die Anfangsformation noch nicht als hundertprozentig gesichert an.
Ah, okay. Ja, ich hätte fast drauf gewettet, wenn Schallenberg wieder spielberechtigt ist, dass er dann auch Kaderplatz auf jeden Fall, aber auch Startelf berechtigt ist. Interessant. Du hast gerade angesprochen.
Ich kann es auch nicht ausschließen. Ich kann es auch nicht ausschließen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du als Trainer sagst: Nee, komm, ich bin jetzt einfach mal. Wir haben jetzt mal eine Truppe gefunden, vielleicht zum ersten Mal in dieser Saison eine Mannschaft, die eine Halbzeit lang richtig Gas gegeben hat, die richtig gut gespielt hat. Natürlich wollen wir die 35 Minuten vorher nicht vergessen. Vielleicht reden wir ja noch mal kurz drüber. Aber dass du als Trainer dann einfach so aus dem Gefühl heraus, das ist gar nicht mal, weil du jetzt irgendwie gegen Ron Schallenberg, das ist ja keine Entscheidung gegen Schallenberg, aber dass du aus dem Gefühl heraus einfach sagst, nee komm, ich lasse die Jungs jetzt einfach mal zusammen. Vielleicht wächst da ja wirklich jetzt irgendwo so ein bisschen was Gutes zusammen.
Ich glaube, Trainer Thomas Reis ist auch, ich weiß, inwieweit ich das jetzt so bewerten möchte, aber schon so ein bisschen angeschlagen. Und ich glaube, wenn er jetzt eine falsche Entscheidung treffen würde, die er vorher gar nicht weiß, ob die falsch wird, weil was auf dem Platz passiert, ist halt nicht vorhersehbar. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich dann schon die beste Option, das alles so zu lassen, wie es jetzt gegen Magdeburg war. Außer rechts vorne, hast du gerade angesprochen. Da wird es mit Sicherheit Veränderungen geben, ne?
Das Schöne an unserem Beruf ist ja, René, dass wir immer erst hinterher schlauer sein können.
Ja, manchmal fällt es aber auch da schwer.
Trainer Alexander Ristić, den du vielleicht auch noch kennst, der hat mich irgendwann mal zur Seite gezogen, Anfang der 90er Jahre, und hat gesagt, weißt du, ihr Journalisten könnt immer hinterher schlauer sein. Als Trainer muss ich vorher schlauer sein.
Ja, hat er recht.
Also, und wir können natürlich jetzt, also der Satz ist von einer solchen Wahrheit, die habe ich damals noch gar nicht so noch gar nicht so anerkannt, aber das stimmt natürlich. So, ganz egal, was Reis macht, lässt der Schallenberg spielen.
Ja.
Es geht schief, dann werden wir alle den Zeigefinger heben und werden sagen, naja, er kann doch nicht die Magdeburg-Truppe auseinanderreißen. Setzt der Schallenberg zunächst auf die Bank und es geht schief, dann werden wir alle ganz schlau sein und sagen, naja, er muss ja den Schallenberg aufbringen. Er kann sich ja nicht von diesem Magdeburg blenden lassen. Ja. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf.
Ja gut, dann sind wir halt am Samstag wieder spät abends schlauer. Ne? Wieder 20:30 Uhr Spiel, auswärts dieses Mal. Unser Kollege Frank Lisinski, der ist vor Ort. Das können wir schon mal.
Der ist vor Ort, ja. Das riecht alles wieder nach Nachtschicht auf St. Pauli.
Ja, aber ist ja, glaube ich, auch ein tolles Fest gerade, Reeperbahnfest. Also, ich kann der Frank ja da noch ein bisschen Nutzen draus schlagen.
Ja, da gehe ich mal von aus, dass der Frank da sich voll ins Getümmel stürzt.
Liebe Leute, ihr werdet die Ironie verstehen. Der Frank, ja, der ist ein ganz ordentlicher, der geht morgens, steht er auf, geht laufen, setzt sich an seinen Rechner und schreibt über den FC Schalke 04, dann geht er nochmal laufen und abends geht er ins Bett. Das ist aber positiv, das ist jetzt nicht negativ.
Absolut, absolut.
So, nochmal rechts vorne. Tobi Mohr hat sich ja mal gezeigt auf dieser Seite und hat auch gezeigt, dass es funktionieren kann. Gegen Magdeburg hat es ganz und gar nicht funktioniert, er war völlig von der Rolle, hat entscheidend zum 1:0 für Magdeburg beigetragen. Da wird Yusuf Kapadai jetzt die erste Geige spielen? Fragezeichen.
Ja, Kapadai wäre ein Kandidat. Ich glaube, Dominik Drexler ist ja auch wieder so weit hergestellt, dass er spielen könnte. Mhm. Den kann ich mir da auch vorstellen. Tobi Mohr war natürlich fast schon eine tragische Geschichte. Profifußballer brauchen kein Mitleid, wollen sie auch nicht. Aber wenn du gesehen hast, wie der vom Platz gegangen ist, da in der 37. oder 38. Minute, also da hat mir da oben auf der Pressetribüne schon so ein bisschen das Herz geblutet. Der hatte wirklich einen ganz, ganz schlimmen Tag gegen Magdeburg. Übrigens er aber auch nicht alleine. Also die ganze rechte Seite, auch Cedric Brunner, war überhaupt nicht auf der Höhe. Mhm. Tobi Mohr macht aber dann natürlich diesen fatalen Fehler zum 1:0. Ich weiß auch gar nicht, was er da in der Situation, auf dieser Position überhaupt zu suchen hatte. Aber gut, also Tobi Mohr, gehe ich mal davon aus, wird nicht in der Startelf stehen. Das würde mich sehr überraschen. Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass Thomas Reis ganz froh ist, wenn er den von der Bank bringen kann. Das ist wirklich ein Junge, der hat gegen Magdeburg, hat der ganz frech aufgespielt, hat mir richtig gut gefallen, hat überhaupt keine Scheu gehabt. Und da bist du als Trainer, glaube ich, froh, wenn du so einen dann irgendwo zum Nachladen hast.
Reden wir mal wieder ein paar Positionen weiter hinten. Eine der wichtigsten Positionen, wie ich aber finde, die Torhüterposition. Wir haben ja den neuen Superhelden gefeiert am Wochenende. Michi Langer hat das Ding da in der letzten Sekunde rausgekratzt. Jetzt müssen wir aber mal die Kirche im Dorf lassen. Reicht das aus, nur weil er diesen Ball da rausgekratzt hat, dass er jetzt auch automatisch in der Situation, wo Ralf Herrmann noch nicht zurück ist, obwohl wir das ja auch noch nicht wissen, er war gestern auf dem Platz, hat Laufeinheiten gemacht, aber ist Michi Langer gesetzt vor Justin Hickerin, der ja tatsächlich gute Spiele macht in der U23?
Also gesetzt ist er glaube ich nicht. Ich glaube, gesetzt im Tor ist da im Moment überhaupt keiner, aufgrund der ja völlig, völlig verrückten Situation. Wir sollten Michael Langer jetzt aber auch nicht nur anhand dieses gehaltenen Kopfballs, den er wirklich toll aus der Ecke rausfischt, bewerten. Den hat Schalke ja auch nicht, sage ich mal jetzt ein bisschen salopp, am Samstag vor dem Spiel von der Straße geholt und ihn dann ins Tor gestellt. Also der ist ja fester Bestandteil des Schalker Profikaders. Und das auch nicht nur aus dem Grund, weil er wichtig für die Kabine ist, sondern weil er ganz nebenbei auch als Torhüter seine Qualitäten hat. Und der macht ja, das siehst du ja auch, der macht ja jede Trainingseinheit, macht er voll mit. Der ist ja einfach, weil er toi 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 bislang selten verletzt war, der ist ja bald mehr beim Training als beispielsweise Ralf Herrmann oder jetzt leider auch Marius Müller. Also der ist ja voll im Saft. Mhm. Dem fehlt natürlich ein bisschen die Wettkampfpraxis, weil eben klar ist, dass Müller und Fährmann und eigentlich auch Hekerin vor ihm stehen. aber der ist ja im Trainingsbetrieb drin. Also der legt ja auch keinen Kallstadt in dem Sinne dahin. Und der kann ja auch was als Torwart. Man muss einfach abwarten, was mit Samstag passiert. Wie gesagt, wir haben dieses Gespräch jetzt hier gerade am Mittwochmorgen. Ralf Herrmann war gestern ja wieder auf dem Platz. Man muss sehen, ob er jetzt am Mannschaftstraining auch mal wieder teilnimmt, wie sich das alles bis Samstag entwickelt. Ich gehe mal davon aus, wenn Thomas Reis bei Ralf Herrmann auch das geringste Risiko noch sieht, dann kann ich mir vorstellen, dann wird auch im Spiel beim FC St. Pauli wird Michael Langer im Tor stehen. Hekeren kann ich mir dann im Grunde, wenn ich jetzt von der Reihenfolge, ein bisschen unlogisch, wenn Hekeren dann direkt in die Profi-Startelf rutscht, weil das müsstest du dann ja irgendwie auch dem Michael Langer gegenüber begründen. Okay, ja. Also das ist so meine Vermutung. Das ist vielleicht heute jetzt einfach auch noch ein bisschen früh, weil man einfach mal sehen muss, was mit Fährmann passiert.
Alles klar. Ja, spannend, was da jetzt durch die nächsten Tage noch passieren wird. Aufgeklärt werden wir dann am Samstagabend. Norbert, ich danke dir für deine Experteneinschätzung und ja, wir hören uns dann die Tage mit hoffentlich tollen weiteren guten Nachrichten. Also so ein Spektakel brauche ich vielleicht nicht nochmal auf St. Pauli. Vielleicht mal so ein klares einfach 3-0 wegballern.
Ja, wobei St. Pauli 3-0 wegballern, das wäre ja schon ein Spektakel. St. Ja, Pauli ist noch ohne Niederlage, das wollen wir nicht vergessen.
Ja. War Magdeburg auch,
genau. St. Pauli hat erst 3 Gegentore. St. Pauli ist auch, das sollte man mal erwähnen, bei der guten Schalker Samstagabendstatistik so etwas wie der Spielverderber bis jetzt, weil St. Pauli ist die einzige Mannschaft, gegen die Schalke bei den Samstagabendspielen in der zweiten Liga bislang verloren hat.
Okay.
Damals mit einem überragenden Guido Burgstaller auf Seiten von St. Pauli. Der ist aber jetzt aus Schalker Sicht Gott sei Dank nicht mehr da.
Na Gott sei Dank. Aber die haben andere gute Spieler. Ich habe zwar noch kein Spiel von denen gesehen, aber ja, wird keine leichte Aufgabe, gerade auch immer noch in der schwierigen Situation des FC Schalke 04. Danke, Norbert, und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank.
Danke dir auch, René. Tschüss.
So, Nico, das war der Norbert.
Ja.
Hast du ihn das erste Mal gehört, ne?
Wahrscheinlich schon, ja.
Also so live quasi.
Genau.
Ja, also St. Pauli ist tatsächlich 3 Gegentore, aber im Gegenzug auch nur 8 Tore geschossen. Und wenn man mal davon ausgeht, wir haben 6 Spieltage, 5 allein haben sie gegen Kiel gemacht. Die haben ja 5-1 gegen Holstein Kiel gewonnen,
ja,
und haben eine Bilanz von 8-3 Toren. Also ich könnte mir auch nicht, dass das so eine Kack-Null-Nummer wird. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
Ja, also das ist fast schon leider was man sich irgendwie vorstellen kann. Wie ich im Vorfeld schon irgendwie gesagt habe, St. Pauli seit 7 Heimspielen ungeschlagen. Mhm. Letzte 5 Spiele 11-2 Tore, da war auch das Pokalspiel Runde 1 mit dabei. Währenddessen wir in den letzten 5 Spielen 8-7 Tore haben. Ja, die meisten 0 Spiele in der zweiten Liga von St. Pauli, 3 an der Zahl. Mhm. Wir seit 5 Spielen nicht mehr 0. Ja, und bisher noch ungeschlagen, die Paulianer.
Ja, wird sich ändern.
6 Tabellenplatzierungen liegen zwischen uns.
Ja.
Pauli ist 6. Und trotzdem sind es nur 3 Punkte.
Ja.
Die haben 10 Punkte, wir haben 7.
Wird sich ändern. Also das wird sich definitiv ändern. Da bin ich ganz sicher. Wir haben auch Lino Tempelmann gefragt, ob St. Pauli jetzt nicht vielleicht der denkbar schlechteste Gegner wäre. Es gibt noch Düsseldorf wäre wahrscheinlich auch schwierig, ne? Die haben auch einen Lauf, stehen jetzt oben an der Spitze. Aber wäre nicht einer, der unten selber vielleicht Probleme hat, besser als St. Pauli? Und ich habe die große Aufgabe, jetzt hier auf ein Knöpfchen zu drücken, und dann hören wir die Einschätzung von Lino Tempelmann, über den wir ja auch noch ein bisschen sprechen wollten, ne? Also so, vorher frei, Lino.
Ja, kann man so und so sehen. Ich glaube, natürlich ist Pauli kein einfaches Spiel, gerade auswärts dann noch. Aber wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir Konstanz in unsere Leistungen bringen, egal gegen welchen Gegner. Und da wollen wir jetzt gegen Pauli weitermachen.
Ja, kurz und knapp.
Ist, glaube ich, genau das Richtige, weil ob du jetzt gegen, no offense, aber gegen Osnabrück spielst, die jetzt auch sich haben von Hannover überrollen lassen am Wochenende.
Oder? Ja, so, das wäre doch ein guter Gegner. Obwohl, ja, ich glaube, es ist scheißegal. Tatsächlich, hat er recht.
Du musst jetzt punkten.
Ja. Vielleicht ist es sogar gut, einen Gegner zu haben, der mit frischem Selbstvertrauen da zu Hause aufspielen will und sagen, ha, Schalke.
Ja, und generell, die ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, so, ne, dann kann man danach auch sich sagen, ja, guck mal, und trotzdem haben wir die geschlagen. Mhm. Das ist besser, als wenn man jetzt gegen einen Tabellenletzten antritt und sagt.
Absolut. Aber vielleicht der kleine Vorteil, der mir jetzt gerade noch für so reinschwebt, heute fängt ja das Reeperbahn-Festival an. Vielleicht sind die ja auch am Feiern und sind dann nicht so ganz bei der Sache. Samstagabend, 20.30 Uhr, muss man sich ja mal überlegen, oh, spätes Spiel, komme ich wieder nicht ordentlich raus. Also vielleicht ist ja, hilft uns ja das Reeperbahn-Festival. Mhm. Ja, naja, Spaß beiseite. Lino Tempelmann.
Über Lino den Tempelmann.
Wollten wir ja sprechen. Also Norbert hat die Einschätzung genau wie du. Mhm. Ein Seguin und ein Tempelmann werden spielen und ein Schallenberg wird auf der Bank Platz nehmen müssen. Hätte ich nicht so mit gerechnet. Mhm. Aber wenn ihr das so sagt und ich mir das dann so durch den Kopf gehen lasse, ja, passt ja auch irgendwo, hat er recht. Gerade das letzte Spiel, was er gemacht hat, oder die letzten Spiele von Schallenberg waren ja jetzt auch nicht die besten. Nee. Zumal dann jetzt noch ein Lino Tempelmann kommt und immer besser wird. Wie findest du den Jungen?
Also ich muss sagen, die ersten Spiele hat er auch ein bisschen gebraucht. Er ist ja auch Schalke-Fan, wie man weiß. Was aber auch irgendwo im Profibereich dann egal ist. Das ist ein schönes...
Ich glaube, von dem müssen wir uns sowieso verabschieden. Genau. Und dass die Spieler Schalke-Fan sein müssen und so, ja. Schalke-Wege und nee. Die das müssen einfach, wenn sie da sind, müssen sie Leistung zeigen, egal welcher.
Ja, das ist genau das Gleiche wie diese Malocha-Mentalität, ja. Über die man seit Jahren redet und die gar nicht so richtig greifen kann, beziehungsweise wenn du hart arbeitest, ist ein anderes Thema. Jedenfalls Lino Tempelmann, ja, ist eigentlich... Ich habe mir gedacht, als wir ihn verpflichtet haben, okay, der war an Nürnberg verliehen, der kommt aus Freiburg. Ja, war für mich erstmal
überraschend.
Relativ unbeschriebenes Blatt.
Okay. Ja, und jetzt hat er Spiel zu Spiel sich gesteigert.
Genau.
Hat ein sehr gutes Spiel gemacht, wie wir ihn alle attestiert haben. Das beste Spiel. Und du wirst es nicht glauben, auch diese Frage haben wir ihn gestellt, ob das auch für ihn der Knackpunkt war. Und er selbst. Hört mal rein.
Ja, gut, so viele waren es ja jetzt noch nicht, aber ich glaube, wenn man es so betrachtet, war es schon mein bestes Spiel, würde ich sagen. Und ich hoffe natürlich, dass es für mich dann auch eine Leistungsentwicklung gibt, die positiv ist und dass das Spiel gerne auch ein Startpunkt war, sowohl für mich als auch als Mannschaft, dass wir in die Bahn kommen und einfach Konstanz in die Leistungen bringen. Das ist so das Ziel von uns. Und dann bin ich auch guter Dinge, dass wir die nächsten Wochen, egal welcher Gegner kommt, positiv gestalten können.
Er sagt es immer wieder. Egal welcher Gegner kommt, die werden jetzt das alles positiv gestalten. Ja, aber warum denn nicht? Man braucht halt mal Zeiten und man muss Erfahrungen sammeln, um vielleicht dann eine Erfolg. Das wäre doch mal einfach auch schön, ne? Wenn du wieder so eine Entwicklung hast, dass du jetzt einfach stetig dich weiter verbesserst, weiter kletterst in der Tabelle und am Ende der Saison souverän Meister der zweiten Liga wirst, aufsteigst und alle sagen, könnt ihr euch noch erinnern an diese ersten 5 Spieltage? Könnt ihr euch noch an diesen Knackpunkt erinnern gegen Magdeburg? Mhm. Ach, das ist schon lange her, aber mein Gott, was haben wir uns da aufgeregt? Was hatten wir da alles für Ideen, warum Schalke so schlecht ist? Den Trainer hätten wir fast rausgeworfen.
Vielleicht sitzen wir im kommenden Mai hier und werden uns genau das.
Ja. Ich bitte darum. Ich bitte darum. Also ich hätte da voll Bock drauf. Ja, war ja in der zweiten, in der vergangenen zweiten Liga-Saison ähnlich. Ne? Da schepperte es zwar dann auch nochmal richtig und Trainer hin und her, aber das hätte ich in dieser Saison gerne nicht, weil ich glaube, du kannst mit Thomas Reis schon was erreichen.
Glaube ich auch. Also alle, die jetzt irgendwie sagen, Trainer weg und weiß ich nicht, also man hat sich doch jahrelang diese Kontinuität gewünscht auf der Position.
Ja.
Und kaum ist jetzt mal ein bisschen.
Ja, das war, ich, ganz ehrlich, das wird von außen immer so reingespielt. Also wenig, ganz, ganz wenige Fans haben wirklich gewollt, dass der Trainer rausgeschmissen wird. Vielleicht im ersten Affekt, dass man sagt, ach Gott, was macht der da? Was für eine scheiß Formation bringt der da auf den Platz? Was für ein System lässt er da spielen? Dass man dann sagt, boah, der muss raus. Kann ich verstehen. Aber im Endeffekt wird auch vieles von außen so von den Medien reingetragen. Also ich sag's nicht, aber logischerweise wäre das, außer wenn die Kabine natürlich recht hat, wenn es da wirklich rumort und hakelt.
Ja, dann müsste man.
Da gibt's auch Gerüchte.
Nach den Gründen irgendwie suchen, und der einzige Grund, der irgendwie für mich Sinn ergeben würde, was auch nur Gerüchte halber, sag ich mal so, ist, ich habe gelesen davon, dass, und da kannst du mir wahrscheinlich eine Menge zu sagen,
ich weiß nicht,
das Training von Thomas Reis soll sehr hart sein.
Naja, das ist, also ich habe einen Kollegen, dann kann ich ja den Namen sagen, Frank Lisinski, der auch öfter mal schon in unserem Podcast, unserem kurzen Podcast und auch in dem Schalke-Talk nach dem Spiel oft zu sehen und zu hören ist, für den ist das zu wenig. Der ist Läufer, ne? Der sieht sowieso, der hat ja auch diese legendäre Frage gestellt, kurz bevor das Problem mit den Verletzungen losging, warum denn Thomas Reis nicht die Spieler auslaufen lässt. Das wäre doch ein Unding, dass man nach dem Training die Spieler nicht noch auslaufen lässt oder nach dem Spiel. Und Trainer Thomas Reis hat geantwortet, dass das einfach gar nicht mehr zeitgemäß wäre und das auch gar nicht mehr passt. Die machen ganz andere Dinge, ne, um sich dann quasi runterzuholen und Verletzungen vorzubeugen. Das hat der Frank nicht so ganz verstanden und er ist halt noch von der alten Schule. So, ne? Aber er sagt, nee, das kann gar nicht so hart sein, die trainieren viel zu wenig. Weiß ich nicht.
Also, ja, ist aber auch mal interessant zu hören, einfach von jemandem, der ja wirklich auch vor Ort mal.
Boah, ich mag das nicht beurteilen. Ich kann das, du siehst ja nicht viel. Guck mal, wir haben ja die Möglichkeit, zweimal in der Woche da zu sein. Das ist einmal ein öffentliches Training, wo die Fans dabei sind, und dann ist einmal ein Training, wo nur wir Journalisten dabei sind. Und dann trainieren die an dem Dienstag ein weiteres Mal, da sind wir nicht dabei. Die trainieren Mittwoch, die trainieren Donnerstag, trainieren Freitag. Da wissen wir auch gar nicht, was die da alles machen. Ja. Das Einzige, was immer so ein bisschen bei uns nebenher rumschwebt, sind halt diese Gerüchte, dass halt die Stimmung tatsächlich angefressen ist. Auch immer noch. Nach dem 4:3 Erfolg. Kann ich, das kann und will ich nicht bewerten, kann ich auch nicht beurteilen.
Gründe dafür, also.
Ja, es ist schwierig. Mit Sicherheit gibt es jemanden, der sagt, so geht's nicht, und dann springen da welche auf und dann gibt's natürlich Diskussionen, aber das ist doch überall so und es ist auch wichtig, dass man darüber diskutiert. Keine Ahnung. Wir werden es abwarten. Ich hoffe, das erledigt sich einfach, wenn du am Samstag gegen St. Pauli eine gute Leistung zeigst, einen Punkt holst oder sogar gewinnst. Das wäre für dich Punkt auch okay?
Naja, gemessen an meinem letzten Tipp, ne? Du weißt ja, ich tippe immer unentschieden und dann gewinnen wir. Das war auch letztes Mal so.
Ja, also tippst du unentschieden?
Eigentlich wäre mir das zu leicht. Ich habe das Spiel gesehen und ich möchte jetzt irgendwie sehen, okay, wir fahren da jetzt hin und wir gewinnen das jetzt. Deswegen, ich sage 2-0.
Ah. Oh. Ich habe
vor. Dein Gefühl?
Mein Gefühl, so ein Unentschieden. Tatsächlich. Ich habe so ein Unentschieden-Gefühl. Ich war am Samstag im Stadion und habe 3 Tore getippt. Ich habe bewusst nicht das zweite Ergebnis getippt. Ich habe nur gesagt, wir schießen 3. Wir haben 4 geschossen.
War also quasi auch richtig.
Ja, wenn ich jetzt 0 tippe, schieß mal 1. Vielleicht ist das hier die Vakanz, die da drin ist, dass das alles noch so. Ja. So. Lass uns mal ganz kurz, bevor ich es wieder, nur das ist ja das Wichtigste, ihr seid ja das Wichtigste, wenn ihr uns hört und ihr mit uns sprechen wollt, ein paar Fragen zu stellen. Und der Alexander aus Neuss hat geschrieben, wie wir das beurteilen würden, Yusuf Kabadei ist ja der einzige Spieler, der geliehen ist.
Ja.
Ist es jetzt vorteilhaft, dass er so gut ist, weil wir haben ja eine Kaufoption. Das wird natürlich dann teurer. Hätte ich vielleicht vorher fragen müssen, mal beim André Hechel mal anfragen müssen, gibt es da eine feste, vorgeschriebene Größe, wie hoch die Kaufoption ist? Kann ich mir nicht vorstellen.
Das heißt, es ist kein fester Preis vereinbart? Im
Vorfeld? Weiß ich nicht, hoffe ich.
Denke ich nämlich schon.
Meinst du?
Ja, bin ich ziemlich sicher, sowas auch im Vorfeld gelesen zu haben.
Aber du kannst ja gar nicht wissen, wie sich so ein Spieler, den du leist, entwickelt. Der kann voll abgehen, wie er es jetzt gerade ansatzweise tut. Der kann aber auch nichts bringen. Und ja gut, dann kannst du ja auch einen Preis festlegen. Aber wäre dann schon sinnig, jetzt die sicherste Option wäre ein festgelegter Preis, ne?
Genau, also steht ja auch im Konzept drin. Ne? Also keine Line mehr ohne Kaufoption.
Ja, ja, aber hat die Option auch eine feste Marke?
Da muss eigentlich so sein. Also im Endeffekt ist es ja auch so, dass der Spieler am Ende entscheidet, ob er da bleibt oder wohin er geht. Ne?
Ja, also wenn er sich hier durchsetzt, die Fans werden ihn lieben.
Ja.
Und ich glaube, er ist auch so ein Typ, der sich so wohlfühlt, weil ich glaube, das wird er nie beim FC Bayern erreichen können. Also so eine Fanliebe sowieso nicht. Die wird er nicht erreichen können. Und da ist natürlich nochmal das Gefüge von der Qualität her ein ganz anderes. Aber vielleicht wird er auch richtig voll durchstarten. Man weiß es nicht. Also ich wünsche mir das natürlich schon sehr, aber ausgerechnet der einzige Spieler, der geliehen ist, geht dann ab wie eine Rakete. Und gleiche Frage, da ist aus, na, jetzt muss ich immer einmal scrollen.
Ja, während du scrollst, kann ich vielleicht abschließend noch zu Kabadayi sagen, es ist auf jeden Fall so, dass der, also ich hatte noch gar keine richtige Meinung bis jetzt zum Magdeburg-Spiel und da ist er mir zum ersten Mal richtig, richtig positiv aufgefallen dann auch.
Mhm.
Und ich muss sagen, wenn er es halten kann,
ja, der muss ja auch mal reinkommen. Also ich finde schon, dass er das ganz gut macht und man darf auch nicht sein Alter vergessen. Er ist auch noch ein junger Spieler.
Mhm.
So, die nächste Frage, die kommt von Micha aus Bonn. Mein Gott, Neuss und Bonn. Ah, nix Gelsenkirchen hier. Ähnliche Frage, was ist mit, und da hatten wir ja auch, ach nee, das haben wir gar nicht öffentlich, das haben wir im Vorfeld kommuniziert, was ist mit Asan Ouedraogo? Der wird ja möglicherweise bald eingeladen zur U17. Und dort findet ja ein nicht unwichtiges Turnier statt in Indonesien. Und da hat Schalke dann ein Problem, wenn die den abstellen müssen.
Stimmt.
Was ist unsere Meinung dazu? Soll er gehen oder soll er bleiben?
Ich finde, man muss dem Spieler die Möglichkeit eigentlich schon eröffnen. Er ist U17 Europameister geworden. Wenn er jetzt auch noch den WM-Titel klar machen kann vom 10. November bis, ja, also spätestens oder gegebenenfalls dem 1.12. diesen Jahres.
Ja, dann braucht er auch erstmal Pause, glaube ich. Ne? So ein Turnier ist ja schon gerade über so einen langen Zeitraum mit Vorbereitung. Also ich glaube ja nicht, dass er dann erst ab 10. November weg ist. Dann ist er mindestens eine Woche vorher weg, wenn nicht sogar zwei.
Ja, man muss halt auch irgendwie aus Spielerperspektive gucken, weil ich glaube schon, dass wenn du dir sowas in deinen Fußball-Lebenslauf quasi reinschreiben kannst, dann ist das nicht schlecht, gerade im jungen Alter.
Also Fakt ist, Schalke hat keine Abstellpflicht. Mhm. Das ist wohl schon so beschlossen.
Genau.
Aber er hat natürlich ein Mitspracherecht, was ist auch völlig in Ordnung. Also ich glaube auch, dass er gehen wird. Und drücken wir ihm die Daumen, dass er dann Junioren-Weltmeister wird. Warum denn nicht?
Ja, klar.
Also, du bist auch der Meinung, er soll gehen?
Ja, ist die logische Konsequenz eigentlich.
Ja, und wenn er der, jetzt muss ich husten, der Hoffnungsträger und der alleinige Spielmacher ist, der uns Punkte bringt, auch dann, wenn es ums Überleben geht.
Also ich finde, wir haben ganz andere Spieler, auch die sich, also wir sind ja breit besetzt eigentlich, ne? Und da müsste man ja eigentlich sehr viel Konjunktiv wieder. Aber man müsste eigentlich in der Lage sein, das aufzufangen.
Ah, weiß ich nicht. Also ein Asan kannst du momentan schlecht auffangen, der ist einfach eine eigene Marke. So, nächste Sache, die wir noch haben, eine. Mein Gott, ich hab was im Hals hängen.
Gerade jetzt.
Eine Umfrage, die wir machen. Mhm. Die haben wir laufen lassen diese Woche. Nach dem Erfolgserlebnis bekommt Schalke jetzt die Kurve. Ich habe drei Antwortmöglichkeiten gegeben. Du weißt das Ergebnis jetzt noch nicht. Ne? Frage dich. So, ja, der Sieg gegen Magdeburg hat was im Kopf bewirkt. Antwortmöglichkeit 2. Ich bin unsicher. Und Antwortmöglichkeit Nummer 3. Nein, Schalke wird auch gegen St. Pauli ins alte Muster zurückfallen. Wie tippst du, sind die prozentualen Verteilungen?
Puh. Es kommt drauf an, wie viel Wunschdenken da, glaube ich, mit einfließt auch.
Nee, ist schon die Meinung, ja. Also Wunschdenken habe ich nicht gefragt. Also
ich würde wahrscheinlich tendieren zu, ich bin mir unsicher, aber ich glaube, die Fans, die haben da nochmal eine Meinung und die gemessen daran, dass das irgendwie in letzter Zeit nicht immer gut gelaufen ist, kann ich mir vorstellen, dass da viele auch misstrauisch sind.
Ich kann dir das verraten.
Bitte.
Also alleine die Umfrage haben gesehen 10.700 Menschen.
Boah.
1.430 haben darauf reagiert. 835 Stimmen, also 58%. Ja, der Sieg gegen Magdeburg hat was im Kopf bewirkt. Also einmal positiv. 22% sind sich unsicher. Und 20% sagen, nee, Schalke wird auch in das alte Muster zurückfallen gegen St. Pauli. Also die Mehrzahl ist immer noch positiv auf Schalke. Das merke ich auch, wenn ich mit den Fans spreche. Wenn ich da vor Ort bin, die sind immer alle, klar, scheiße, Situation ist nicht immer die beste, aber trotzdem immer noch positiv.
Das ist auf jeden Fall schon mal schön.
Absolut. So. Haben wir alles durch?
Alles durch.
Wir haben die Vergangenheit abgearbeitet mit einem großartigen 4:3-Spektakel. Wir haben aber die Gegenwart, wo wir nicht wissen, wie wird sich Trainer Thomas Reis entscheiden? Was wird, welche Prioritäten will er auf dem Platz haben gegen St. Pauli, die mit einem 5:1-Erfolg im Rücken dann uns erwarten? Und ja, die Zukunft.
Ja, kann man auch eigentlich nur in die Glaskugel gucken, wenn ich nochmal eine Phrase rausdreschen darf.
Hast du das Sparschwein hier stehen?
Natürlich nicht.
Ja. Liebe Leute, denkt daran, jeden Tag haben wir die aktuelle Berichterstattung bei uns auf unseren Schalke-Seiten des Medienhauses Bauer und da werdet ihr immer mit allem, was es gibt, versorgt, vom Training, von der Pressekonferenz und was man auch so alles so aufschnappt, das werden wir und machen wir sehr gerne jeden Tag. Auch Werbung in eigener Sache möchte ich bitte nochmal machen. Jeden Tag um 19:04 Uhr. Das heißt wirklich jeden Tag. Obwohl, ich muss mich korrigieren, an Spieltagen, wenn wir abends spielen, kommt der Newsletter natürlich nicht um 19:04 Uhr raus. Macht einfach keinen Sinn. Dann kommt er natürlich nach dem Spiel. Ne? Wenn wir so spät abends spielen wie letzte Woche und auch jetzt in der kommenden Woche, in dieser Woche, da wird es natürlich sehr, sehr spät, aber er kommt. Ne? Könnt ihr dann auch in Ruhe schlafen und morgens dann gucken. Der Newsletter, also jeden Tag einen frischen Newsletter mit allen Themen, die wir so euch täglich aufbereiten, zusammengefasst. Könnt ihr euch nochmal reinklicken. Ja, ich würde auch in den Shownotes euch gerne den Link nochmal ans Herz legen, wie ihr an den Newsletter kommt. Ansonsten, wenn ihr unsere Schalke-Seiten auf den einzelnen Zeitungstiteln, Malerzeitung, Recklinghäuser Zeitung, Halsener, also Ruhrnachrichten, was es alles gibt.
Dattelner Morgenpost.
Dattelner Morgenpost, ganz wichtig. da werdet ihr dann auf unseren Schalke-Seiten auch den Link zu dem Newsletter finden. Und dann natürlich gibt es ja auch noch ein paar Plusartikel, die halt hinter einer Bezahlschranke stehen. Mit weiteren Infos, die halt nicht jeder irgendwo mal lesen kann. Ne? Da gibt es momentan auch ein Angebot. 3 Euro für 3 Monate, das kann man mal machen. So, Eigenwerbung, Ende.
Ja, ansonsten abschließend noch, was wir glaube ich auch vergessen haben, nochmal lieben Dank nach Bonn und nach Neuss.
ja, ja.
An unsere lieben Leute, die uns da Fragen schicken.
Ja, also macht das weiter.
Ja, bitte, Bezugnahmen immer gern.
Es wird mit Sicherheit eine feste E-Mail-Adresse geben, ich muss mich einfach darum kümmern. Ich habe es noch nicht gemacht. Darum erstmal rene.preuß@rumble.de. Schreibt mir, schreibt uns und stellt eure Fragen. So, dann.
An alle Auswärtsfahrer auch noch ein gutes Kiez-Festival.
ja, das fängt also heute schon an. Lasst die Spieler von St. Pauli ruhig da heute schon mal hingehen.
Ja, und an die Fans, die heute hinfahren, nutzt es, ne? Also,
ja.
Euch viel Spaß.
Ja. Falls ich auch fahre, vielleicht sieht man sich. Du fährst nicht. Du nee, hast ja.
Ich bin auch Hochzeit. Ich fahre nach Bavü.
Wo ist das?
Baden-Württemberg.
Also, ach, Bavü.
Ja, also ne, meine Freundin kommt ursprünglich in Nähe Freiburg und.
Aha.
Ja.
Ich fahre nach Haha. Okay, dann vielen Dank. Ich werde jetzt, habe ich ganz vergessen, meine super Lieblingsmusik werde ich jetzt leicht einspielen. Und danke dir, lieber Nico, für deine Zeit, die du wieder hast. Du musst ja jetzt erstmal wieder zurück in die verbotene Stadt mit dem Zug.
Ja, da fragt man sich, was schwieriger ist.
Ja, weiß ich nicht.
In diesem Sinne.
Glück auf. Und liebe Leute, wir hören uns in der kommenden Woche wieder, wenn es dann heißt, Schalke mit souveränen Sieg in St. Pauli.
Richtig.
Das ist nicht weit hergeholt. Nein, das ist realistisch, Leute. Glaubt mir.